So, nicht erschrecken. Das war's auch schon. 2023.
Ja. War
ein schnelles Jahr, oder?
Nein. Ja, war ein schnelles Jahr und wir haben auch ein Jahr Podcast hinter uns. Und ja, wir wollen das zum Anlass nehmen, ja auch mal mit dem schönen winterlichen Background wirklich euch auch mal Danke zu sagen für dieses Jahr mit euch, für die zahlreichen Kommentare. Wir wollen die Zeit nutzen, euch ein schönes Weihnachten zu wünschen.
Ja.
Im Kreise der Familie möglichst. Natürlich ist Teil für die Familie.
Ein friedenfreudvolles Weihnachten.
Friedenfreudvolles Weihnachten. Und auf alles wieder da auch Energie zu tanken. Und wir haben ein sehr kräftezehrendes Jahr, also auch mit den ganzen Einflüssen und Eindrücken von außen. Von dementsprechend tankt Energie. Und natürlich auch der Jahreswechsel bestreitet den auf alle Fälle sehr, sehr gemütlich.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt einen Glühwein trinken.
Wir gehen jetzt einen Glühwein trinken.
Ich habe uns hier schon mal den Weihnachtszeller hingestellt.
Also von daher ohne Werbung machen zu wollen.
Zum Glühwein für die Süßigkeitenverzehrung. Ja. Dass der Magen schon mal gut vorbereitet ist
auf das, was jetzt so in den nächsten Tagen auf uns zukommt.
Also bleibt gesund. Wie gesagt, habt entspannte und fröhliche Weihnachtstage. Und dann bis nächstes Jahr.
Genieße Feiertage bis nächstes Jahr. Und Tobias, dir auch. Schöne Weihnachten.
Mike, dir auch. Frohe Weihnachten.
Tschüss.
Macht's gut.
Ciao. Und zum Ende des Jahres wollen wir uns natürlich nochmal bedanken bei euch fürs Zuhören und Zuschauen bei unserem Podcast 2. Und das wollen wir tun mit ein paar Ausschnitten von ausgewählten Folgen des Jahres 2023. Viel Spaß. Ihr hört oder seht nun ein Ausschnitt aus unserer Folge 14 mit dem Titel »Wie Medien, Internet und Digitalisierung uns im Alltag verändern. Der Mensch 4.0«. Viel Spaß!
Die kriegen ja neben den Gesichtsdaten, die über die Selfies und über das, was ich vor der Kamera mache, nach außen gehen, noch viel, viel mehr Informationen über das, was im Hintergrund stattfindet. Welche Menschen sind da noch? Was ist das für ein Lebensumfeld? Wie sieht denn die Wohnungseinrichtung aus? Also das wären ja Konsumentendaten mit noch und nöcher mitgeschrieben.
Natürlich.
So, und ich sag mal, das ist auch vielen Nutzern überhaupt nicht bewusst.
Das muss man mal erklären. Darf ich da mal einen Satz dazu sagen? Ja. Ich muss da mal einen Satz dazu sagen, weil damit beginne ich viele Seminare, die ich gebe in Bezug auf dieses Thema, nämlich was gebe ich überhaupt für Daten weiter. Im Grunde genommen, herzlich vorstellen, wenn wir am PC sitzen, dann gibt er ja viele Daten schon weiter, der PC. Also wir haben eine IP-Adresse, wir haben eine Browser-Version, wir haben eine Betriebssystem-Variante, die dort benutzt wird, Anschlagsverhalten der Tastatur zum Beispiel. Und mit Einführung der Smartphones kam ein wichtiger großer Datensammelpunkt dazu, nämlich ich habe erstmalig eine eindeutig identifizierbare Person. Die habe ich am PC nicht, da habe ich eine IP-Adresse. Wer dran sitzt, kann ich nur erahnen. Ne? Da habe ich das erste Mal personenbezogene Daten erheben können in meinem Datensammelbereich, den ich da forciere als soziales Netzwerk. Und das Umfeld der Person habe ich jetzt. Ja, also das sind auch verschiedene Device-Datennutzungsstufen von Daten, die wir weitergeben, weil du es gerade schön gesagt hast. Was wird da überhaupt weitergegeben? Wenn man sich vorstellt, dass der PC schon das Anschlagsverhalten der Tastatur weitergibt, weiß man, was hier meine 340 Apps weitergeben, nämlich ich weiß es nicht. Ja, und hier dieser kleine, da wurde es jetzt schon so eingeschränkt, nur mal für Google gesprochen, da wurden jetzt schon die Mitarbeiter vor einiger Zeit schon abgezogen, um die Gespräche nicht mehr mitzuhören, die da von den Sachen aufgezeichnet werden, weil das teilweise nicht mehr anhörbar war. Also psychisch stark belastend. Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 12 mit dem Titel »Die digitale Zukunft – High-Performance Computing und mangelnde Infrastruktur in Deutschland« mit unserem Gast Enrico Henniges. Viel Spaß!
Da sind wir schon bei einem entscheidenden infrastrukturellen Problem. Ich glaube, von irgendeiner KI Interessengruppe der Bundesrepublik wurde neulich so eine coole Pressemitteilung rausgegeben, stand drin, wir wollen endlich die eigene europäische KI, unser eigenes ChatGPT. Wir haben schon die Suppe versaut mit dieser Google-Suchmaschine. Es gibt keine europäische. Wer braucht denn eine europäische Suchmaschine? Und jetzt wollen wir richtig Gas geben und wir werden in Deutschland für 450 Millionen Euro ein deutsches KI-Rechenzentrum als Premium-Standort bauen. Hat jeder in unserer Branche drauf noch gesagt, was, das ist doch ein Aprilscherz, können die doch nicht wirklich geschrieben haben. A, wie lange soll das dauern? Und 450 Millionen bei den Strompreisen. Und gleich unten drunter stand der Artikel von Microsoft. Microsoft investiert 10 Milliarden in OpenAI. Dafür haben die dieses ganz kleine Portemonnaie, wo die Briefmarken und klar haben die da aufgenommen und gesagt, oh, 10.000 Euro, das machen, 10 Milliarden, das machen wir. Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei 15 oder 20 Milliarden, haben sich noch Buden eingekauft. und da kommen wir jetzt und wollen jetzt das Fahrrad neu erfinden. Ich glaube, dass das nicht funktioniert und ich glaube, dass man einfach viel mehr in Europa diese Kräfte aus wirklich coolen Unternehmen, die es in allen möglichen Ländern gibt, bündeln muss und muss die an einen Tisch bringen. Wer baut die digitalen Werkzeuge? Wer baut die Anwendung? Wer kümmert sich um Rechtsrahmen? Wer sind diejenigen, die vielleicht einfach nur komplette Spinner und Visionäre sind, die Ideen haben, wo jeder Normale denkt, was ein Schwachsinn. Und jeder andere denkt so, da haben wir ja noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, aber ich meine, das machen ja in anderen Ländern der Welt. Ja, gut, vielleicht in, wenn wir ganz weit nach Osten gucken, vielleicht ja unsere chinesischen Freunde, aber macht Amerika so eine Strategie oder sind das doch eher so Monopolkonzerne, die ja, ich sag mal, durchaus einen gigantischen Geldpool, also es sind ja keine Mittelstandsunternehmen wie hier in Europa, das sind ja im Endeffekt mit Risikokapital, mit Fremdkapital, mit Geldgeberkapital, vollgepumpte, eigentlich nur noch Geldmaschinen. Das ist ja
wenig. Ich weiß, was du meinst und es ist wirklich so, wir haben aktuell der gesamte weltweite HPC-Markt, also für High-Performance-Computing und auch für das Cloud-Storaging, der teilt sich zu 70% komplett auf die Amerikaner auf.
Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 15, Non-Fungible Token und Web 3.0 Content Marketing für Fotografen und Filmemacher mit unserem Gast Dennis Schmelz. Viel Spaß. Das wollen wir vielleicht gar nicht nochmal alles wiederholen, aber was mir vielleicht wichtig wäre, wäre nochmal, es kam dann der Punkt, da hast du dann die ganzen Bildchen gesehen im Netz auf irgendwelchen Marktplätzen und du hast dann angefangen, dich tiefer damit zu beschäftigen. Wie war denn da dieser Prozess? Wie ist denn das so abgelaufen, wo du sagst, hey, ich gucke mir jetzt genau an, wie kann ich das selber vermarkten und. Wie hat das begonnen, der Beginn praktisch?
Genau, also ich habe halt erstmal gesagt, ich kaufe mir jetzt erstmal ein NFT, um einfach mal anzufangen. Das war halt hier der Kumpel. Also
hat der einen Namen von dir gekriegt? Oder?
Nee, nicht? Also so nah ist unsere Bindung dann auch nicht, aber das war halt erstmal sowas, um anzufangen. Ich habe mir ein Projekt rausgeguckt, wo ich halt auch die Kunst gut fand und das hat mir ganz gut gefallen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, damit fange ich jetzt an. Ich hatte ein bestimmtes Budget, was ich gesagt habe, okay, das habe ich jetzt dafür vorgesehen und dann gucke ich mal, wo die Reise hingeht. Habe erstmal als Sammler angefangen, habe mir natürlich, das war ein Fun-Projekt, weil ich wollte natürlich auch ein Profilbild haben, dachte so, okay, cooles Projekt, gehe ich mit rein. Die Roadmap war auch gut von dem Projekt, war damals ein riesen Hype. Ja. Und ich bin quasi mitten im Hype rein, das heißt, ich bin noch auf Höchstkurs rein und mittlerweile stabilisiert sich das alles ein bisschen, die Preise haben sich gefunden und damals war das halt optisch hoch. Also das war und da bin ich halt rein. So. Das heißt, mein Spielgeld war schnell weg, aber ich habe halt auch ein bisschen Kunst gekauft, habe von anderen Künstlern Bilder gekauft, habe mir von Fotografen oder halt eben auch von Künstlern halt Sachen gekauft, habe einfach mal geguckt, was es so gibt. 80% der Sachen sind jetzt natürlich unter Mintpreis, weil der Markt sich normalisiert hat.
Ist klar, ja.
Aber es war halt super viel Erfahrung, die ich da erstmal machen konnte. Dann bin ich in die verschiedenen Discords der Projekte rein, habe mich mit anderen Leuten connected, habe auf Twitter angefangen, da zu gucken, was machen andere Leute in dem Bereich, was machen die Leute aus der jeweiligen Community, ne? Was geht da so ab? Und habe mich dann immer mehr in dieses Rabbit Hole begeben, habe dann sogar ein Mentoring gemacht, um dann noch mehr Input zu kriegen. Und bin dann halt immer mehr auf Web3, fand das super spannend, fand die Blockchain-Technologie total spannend. Und fand es halt eben auch spannend, wie ich als Künstler, als Fotograf, als Videograf auch davon profitieren kann.
Ja.
Klar, irgendwo habe ich es am Anfang als Invest gesehen, so okay, Aktien sind das eine, dann gibt es ja auch Coins und Dinge, ne? Und da dachte ich so, ja, das ist alles so nicht greifbar. Aber ich als Künstler konnte mich halt mit Kunst, digitaler Kunst, direkt anfreunden und connecten. Ja. Und deswegen war ich da sofort Feuer und Flamme und habe da einfach mich ausgetobt. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, oder habe überlegt, wie kann ich jetzt als Künstler auch in den Space, wie komme ich da rein? Und es gab zu dem Zeitpunkt schon einige, die das gemacht haben, aber noch nicht so viele, weil natürlich das alles recht neu war. Ich war recht früh dabei und habe dann halt eben angefangen, meine erste eigene Kollektion rauszubringen. Habe auf OpenSea 10 Aerial Loops, also quasi Luftaufnahmen, die ich mit der Drohne gemacht habe, als Loop, als NFT verkauft.
So, das mache ich hier mal ein, die Kollektion, dass wir mal ein Bild bekommen von den Loops. Jetzt ist aber die Frage, du hast schon angesprochen, wo sind denn die Communities? Du hast einerseits Discord genannt. Für die alle, die Discord noch nie gehört haben, Discord ist im Grunde genommen nicht anders wie meinen eigenen Server, den ich dort irgendwie konfigurieren kann. Kann Leute einladen, verschiedene Verzeichnisarten, die können chatten, Video-Chats aufbauen und so weiter. Ganz schnell erklärt. Mhm. Wir werden zu Discord noch einen intensiven Podcast machen. Und dann dementsprechend das Thema Twitter. Und da diese beiden Kanäle, nämlich meinen Discord-Bereich oder andere Discord-Bereiche und der Twitter-Bereich, heute X genannt. Ja. Das sind so auch die, wo sich der größte Teil der Community abbildet im NFT-Bereich.
Ihr hört oder seht einen Ausschnitt aus unserer Folge 2.
als wir uns vorgestellt haben, und zwar in dem Fall der Mike Krunitz mit seinem Lebensweg, Digitalaffinität und Agenturbusiness. Viel Spaß. Und habe mir überlegt, wir haben jetzt die Situation, dass ich mir viel angeeignet habe, Unternehmertum, Releases, Grafik, Internet, E-Commerce, Merchandising-Shops, alles, was dazugehört und international zu verkaufen dementsprechend. Und das war so der Beginn. Und jetzt habe ich mich umgeguckt, in Thüringen, gibt es denn da Unternehmen, die sowas anbieten? Und ich habe genau 2 gefunden.
Ich hätte damals keinen getippt.
Ich habe 2 gefunden.
Echt?
Also wo ich gesagt habe, das geht so in die Richtung, die sind medial aufgestellt und die bieten auch moderne, sag ich mal, Marketingmittel für Unternehmen an. Und dann habe ich wieder viel nachgedacht und wieder viel Zeit vergangen. Und dann habe ich mir gesagt, na, wenn du das jetzt anbietest, wäre das so ein kleines bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und ja, trennst dich von dem Label, was natürlich auch viel Zeit, viel Nerv und so weiter gekostet hat. Und das haben wir dann gemacht. Und da haben wir das Label dementsprechend übergeben und ich habe eine Firma gegründet mit einem damaligen Geschäftspartner. Grüße gehen raus, Christian, der heute nicht mehr mit im Boot sitzt, aber alles gut. Und da ist so gewesen, dass wir praktisch erstmal uns aufgestellt haben, da sind wir, ne? Und das bieten wir an. Mit Fokus definitiv digital. Also Webdesign beginnend, das ganz normale, klassische und dann eben auch E-Commerce, Dienstleistungen und so weiter. Und das war so der Eintritt in die jetzige, sag ich mal, digitale Gedankenwelt, um deine Frage zu beantworten.
Das war jetzt kurz und knapp. Vielen Dank. Also wie gesagt, spannend, weil das wusste ich auch von dir aus dem Hintergrund noch gar nicht. Wir kennen uns ja jetzt seit 5, 6 Jahren gerade mal. Habt ihr auch einen Umweg gemacht, um heute an der Stelle Agentur zu stehen? Da kann ich ein bisschen was von mir erzählen, weil wir haben eine mächtige Umwege gefahren. Hier wäre es dann eher die Frage, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute seid? War das ein sehr direkter, klarer Entwicklungsweg?
Das ist eine gute Frage. Und zwar mussten wir eigentlich das tun, genau im Gegenteil wie die klassische Werbeagentur. Mhm. Die klassische Werbeagentur hat immer ihr Print und natürlich die ganzen Strategien verkauft und Kommunikationskonzepte verkauft. Alles super, alles toll. Habe ich mir angeguckt bei einer Agentur in Nürnberg, wie das so eigentlich stattfindet. Bei einer größeren Agentur fand ich viel zu langwierige Prozesse für das, was man erreichen kann. Und wir haben eigentlich unser Portfolio im Sinne einer Werbeagentur erweitern müssen. Das heißt, wir haben digital angefangen, kommen aus dem Internet, auch mit den Skills und mussten uns dann beschäftigen mit, wie sieht denn so eine tolle Visitenkarte eigentlich aus? Und jetzt machen wir einen Flyer und eine Festzeitschrift und eine Plakatwerbung und ja, super. Also das war unser Prozess dahingehend. Und bei der klassischen Agentur ist es ja eigentlich anders. Man muss sich irgendwann mit dem Internet beschäftigen und der Rest war basic sozusagen. Also wir haben eigentlich, weil du gefragt hast, nach der Entwicklung den umgekehrten Weg genommen. Ihr hört oder seht einen Ausschnitt aus unserer Folge 3, als wir uns vorgestellt haben, in dem Fall der Tobias Kalinich, und erzählt uns über seine Jugend, Internet, Unternehmertum und das Agenturbusiness. Viel Spaß.
Ja. So, und da war klar, irgendwas mit dem Internet müssen wir machen. Und wenn man sich dann so ein bisschen umgeschaut hat, und das war mein Einstieg in das Thema Agenturgeschäft, es gab da nicht viel. Also es gab da, ich sag mal, in Gotha, ich habe dann immer an den Wochenenden, wenn ich mal hier war, mich umgeguckt und gesagt, das ist eigentlich ziemlich spannend, könnte man was machen. Und da war relativ oft gemerkt, da gibt es ja niemanden. Also keiner macht hier Internetseiten, was ist los? Also irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich haben sich das dann so die IT, nee, damals hieß das noch anders, die PC-Läden und die PC-Geschäfte und ich sag mal so ein bisschen so die Netzwerkdienstleister, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Bezeichnungstitel damals war, aber es ging seltsam los und keiner war da. So, und dann wir angefangen, haben halt Internetseiten gebaut. Ja. Da gab es ja noch so, ich glaube, Frontpage. Kennst du das noch?
Genau,
Microsoft Frontpage. Ja. Da haben wir so die ersten Seiten damit gebaut, weil ich konnte auch nicht programmieren. Also kann ich bis heute nicht.
Du warst ja Kaufmann.
Ich war ja Kaufmann. Deswegen, also von daher mussten wir ja irgendwelche Tools nutzen, die es da gab. Die waren sehr ja, beschaulich. Also da gab es auch nicht viel. Und dann haben wir angefangen, erste Internetseiten zu bauen. Und die allererste Internetseite haben wir für einen Fahrradladen, nämlich Leo Bikes in Gotha gebaut. Den gibt es auch noch. Also den Laden gibt es noch, die Internetseite. Die hat es nicht geschafft. Ja. Aber das weiß ich noch, war so der erste Einstieg. Und dann ja, war es ähnlich, oder was heißt ähnlich, war genau wie bei dir. Wir haben also als reine Internet Agentur mal den Betrieb aufgenommen und dann eigentlich den Umweg über das klassische Werbethema gemacht. So, also von daher war klar, Internet, das ist irgendwo so da erstmal in der IT, dann aber doch irgendwie hat was mit Werbung zu tun und dann kann man ja damit irgendwie auch verkaufen. Und dann ging das so langsam über den Weg, dass wir angefangen haben, ich sag mal im Endeffekt komplette Werbedienstleistungen zu verkaufen, wenn man das so schön nennt. Bis zur sogenannten Full-Service-Agentur. Also deswegen sage ich ja, wir haben so verschiedene Umwege gemacht. auch verschiedentlich mal so links und rechts einfach Dinge auch ausprobiert. Nicht alles hat dann immer funktioniert. So, und so sind wir dann irgendwann tatsächlich mit einem Büro in Erfurt in der Andreasstraße gelandet.
Da möchte ich dich ganz kurz anhalten und habe da mal eine Frage zu, weil du schön gesagt hast, Full-Service-Agentur und was damals so alles mit war. Es wird eine extra Podcast geben, Folge geben, nur über Marketing-Buzzwords. Ja, das kündigen wir auch schon mal an. Und die Agenturen mussten sich ja damals auch so ein bisschen mit neu orientieren. Die Entwicklung ging weiter. Jetzt kamen die ersten Shop-Systeme. Wann war denn so, mal die direkte Frage an dich, wann war denn so das erste Mal die Notwendigkeit erkannt für dich selber, der Moment, wo man sich auch über den E-Commerce, weil ihr seid ja auch heute sehr, sehr E-Commerce-orientiert dementsprechend, wo man sagt, ja, wir können jetzt nicht nur die Produkte darstellen, bei dem Fahrradladen war mit Sicherheit nur erstmal eine Darstellung, jetzt müssen wir die auch kaufbar machen. Wann kam denn dieser Moment?
Das war nicht gleich am Anfang. Also da muss ich sagen, war wahrscheinlich erst so 2001, 2002, wo das Thema Verkaufen wirklich losging. Und dann kamen auch so die ersten Shop-Systeme als wirklich auch standardisierte Produkte auf dem Markt. Also vorher war das ja alles selbst gefrickelt irgendwie und hat alles nicht so richtig funktioniert. Aber es gab ja keinen richtigen Bestellmechanismus. So, und dann kamen so die ersten Online-Shops. Ich habe jetzt gesucht die ganze Zeit schon den Namen, weil war ein ganz interessantes Unternehmen. Ach, geht auch noch ein Gruß raus an Henne. Da haben wir schon mal gesprochen, die Firma Trimind. Damals hier so in der Dotcom-Blase durchaus ganz spannend als E-Commerce Dienstleister, da sind wir so zueinander gekommen, unterwegs. Also die haben so die ersten Shop-Systeme dann gebaut mit. So, es war so die Phase, Intershop ging in Jena los und alle wollten plötzlich Shops. Na, das war dann schon so in den 2000er, 2001er bis zum großen Bums.
Von der Fahrdienstleistung hin zu den ersten Online-Shops, ne? Eine schöne Entwicklung. Ihr hört oder seht einen Ausschnitt aus unserer Folge 9 mit dem Titel Innenstädte sterben aus. Chancen für Einzelhandel, E-Commerce und neue Konzepte. Viel Spaß.
Früher war es wirklich so, es gab ja eben nur eine bestimmte Auswahl an Läden, Geschäften für bestimmte Waren und für bestimmte Dienstleistungen. So, das heißt also im Endeffekt, entweder ich bin da hingegangen oder ich habe es halt nicht gekriegt. Heute kriege ich es im Zweifelsfall jederzeit überall permanent verfügbar in einer viel größeren Auswahl. Und vor allen Dingen, ich weiß, dass es das gibt. Das ist ja das nächste Problem. Ich kriege es ja gar nicht mit, welche Artikel, welche Produkte gibt es. Ich bin zum Beispiel eigentlich ein Riesenfan von Click und Collect. Es wird nur leider kaum angeboten. Also wie gesagt, was möchte der Kunde? Wie reagiert der Handel? Was wäre schon möglich? Und was passiert? Und leider begegnet es einem dann viel zu oft. Und ich denke mal, werden wir ein bisschen Zustimmung hoffentlich ernten, dass viele Läden mittlerweile heute in der Einstellung sind, es reicht doch, wenn ich die Tür aufmache, das Licht anschalte und quasi da bin für meine Kunden. Würde ich jetzt mal sagen, reicht nicht mehr.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Für mich reicht das Ladenkonzept nicht mehr. Ja, also die Einkaufsstraße, die nur noch links und rechts aus Läden besteht, hat ja das Problem, dass nur noch große Ketten sich diese Ladenflächen leisten können. Deswegen habe ich das Problem.
Die aber keiner mehr will.
Genau, die keiner mehr will. Wer will einen Euro-Laden in der historischen Innenstadt? Ich möchte den nicht, ja, ohne jetzt irgendwie Ketten angreifen zu wollen. Aber mir geht es darum, dass diese Läden selber müssen Erlebnisse schaffen. So, und wenn ich jetzt weiß, das kriege ich nicht im Internet, alles gut, ne? Aber ich weiß, das kostet jetzt in der Innenstadt 2 Euro mehr. Nee,
das gibt es nur im Internet.
Ach, das gibt es nur im Internet.
Ja. So höre ich dir zu. Aber da wird es eben nicht zu jedem Preis verkauft, sondern da ist es eben tatsächlich ein Manufakturprodukt nach wie vor.
Handgemacht.
Handgemacht. Ja. So, und da gibt es auch keine Sales in Thüringen. Also da wird also wirklich das Plüschtier zum Originalpreis verkauft und nicht mit Rabatten versucht, eine größere Menge zu erzeugen, die es aber in Handarbeit also auch nicht billiger macht. Also nur weil ich 1000 Stück davon produziere, ist es nicht billiger, als ob ich jetzt mal im Zweifelsfall, ja doch, ein oder zwei, weil ich muss den Schnitt nicht jedes Mal wiederholen, aber am Ende habe ich eben nicht eine Wahnsinns-Rabatt-Schlachtmöglichkeit dabei.
Ich komme zurück zu unserer Einkaufsstraße. Ja. Warum sind Ladenkonzepte für mich nicht mehr zukunftsfähig? Weil der Laden selber muss Erlebnisse bieten. Ich müsste mir als Händler, egal was ich jetzt verkaufen möchte, Gedanken machen, wie kann ich eben die Verweildauer von Besuchern, von Touristen, von Einheimischen, was auch immer, erhöhen in meinem Laden und somit auch irgendwann mal meine Umsätze. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Kennst du in Erfurt, wir sind ja im schönen Erfurt, einen Fischladen? Ein wirklich, ich rede nicht von großen Ketten, ich rede von einem wirklich guten Fischladen.
Ja.
Gab es früher mal.
Gibt es auch noch.
Gibt es auch noch?
Ja.
Wo?
Kressepark.
Das ist ja nicht Innenstadt.
Ist nicht Innenstadt.
Für die, gehört von außen, Kressepark ist von Innenstadt so weit entfernt, so ungefähr 12 Kilometer.
Ja, es sind nur 2 Kilometer, aber natürlich für den zu Fuß gehenden, umweltbewussten
also wirklich
Käufer. Innenstadt, nein, gibt es nicht.
Gibt's nicht. So, und jetzt kann man sagen, okay, ich habe jetzt irgendein Produkt, was ich verkaufen will für, als Ladenbetreiber. Und wie kann ich denn das, zum Beispiel meinen Fischladen, verbinden mit Erlebnissen?
Aquarium.
Für Familien, für Kinder, natürlich sind das auch
kleine Erlebnisse. Ja, du möchtest ja nicht den Fisch dann gleich noch Hack, Zack und Fischbrötchen, das nicht.
Ja.
Aber es heißt ja immer, dass quasi die Händler müssen Erlebnisse schaffen.
Ja. Dann
kann aber ja nicht jeder Laden zum Freizeitpark werden. So, das heißt also im Endeffekt, welche Erlebnisse wären denn aus deiner Sicht für einen Laden, der eigentlich, ich sag mal, Klamotten verkauft, nötig, damit du da reingehen würdest? Bleiben wir mal ganz praktisch bei dem Beispiel.
Ja, dann verbindet man doch einfach diesen Einzelhandel mit zum Beispiel Erlebnis der Gastronomie. Und sagt, okay, ich habe jetzt nicht nur meinen Klamottenbereich in meinem Laden, der ist jetzt hinten, 50 Quadratmeter nur Klamotten, und vorne habe ich das coolste Café der Innenstadt.
So. Ja, aber ist auch nicht neu.
Und das heißt noch lange, das ist überhaupt nicht neu. Aber
schon lange experimentiert.
Wo findet man das in größerer Anzahl? Ich nicht.
Ja.
So, und wenn man jetzt zum Beispiel in das coolste Café geht, um dort einfach einen Kaffee zu trinken, heißt es noch lange nicht, dass ich da hinten eine Klamotte kaufe. Ohne Frage. Also muss ich das coole Café noch cooler machen. Indem man sagt, man hat Veranstaltungen drin. Auch mal abends in der Innenstadt. Geben wir mal heute, wir reden mal so von Ostdeutschland, in ostdeutsche Innenstädte abends, was da an Kultur und an Veranstaltungen wirklich stattfindet. Ich rede nur von der Innenstadt. Das ist noch was, aber nicht mehr so viel. Ja? So,
gut, aber jetzt drehen wir es wieder rum, warte, ganz schnell. Das hat ja auch einen Grund.
Ja.
Also nicht nur, weil, ich sage mal, im Endeffekt, dass die Unternehmen oder auch die Händler nicht machen, sondern weil es vielleicht nicht angenommen wird. Also von daher ist ja immer so, Henne-Ei. Also ich kann ganz viel Kultur, Erlebnis, Unterhaltung anbieten in Innenstädten, aber wenn das keiner annimmt oder wenn die Menschen das nicht wollen, dann ist das ja auch schon wieder so ein Ding.
Deswegen ist ja auch der Weg zum coolsten Café der Innenstadt ein langer Weg.
Okay.
Das ist ich habe nicht sofort das coolste Café der Innenstadt.
Ein Prozess. Nee, ich dachte, ich plane das.
Ja,
und ich plane das coolste Café
der Stadt. Und Leute, die das ausprobiert haben und vielleicht auch gescheitert sind, die haben das vielleicht 10-mal maximal mit Veranstaltungen versucht und haben dann gesagt, das bringt nichts. Ja, und das ist halt der Punkt, wo man dann sagt, und dann der Zusammenschluss auch von meinen linken, rechten Ladennachbarn und so weiter, wo man dann gemeinsame Veranstaltungen machen kann, egal wie die jetzt aussehen, vollkommen egal. Also um auf den Punkt zurückzukommen, mir fehlt das Erlebnis in der Innenstadt, wofür ich gern bereit bin, 2 Euro mehr auszugeben.
Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 11 mit unserem Gast Frank Panzer, dem LinkedIn-Trickser, mit dem Thema New Work, 4-Tage-Woche, Scrum und LinkedIn. Viel Spaß.
Hier ist es eben wirklich so, dass einfach mal auch im Raum steht, was macht mir Freude in meiner Arbeit? Und was mir Freude macht, wenn ich das erhöhen kann in der Woche, bin ich natürlich auch deutlich produktiver, als wenn ich die ganze Zeit Dinge machen muss, die mir eigentlich keine Freude machen.
Das sind wir ja so bei einer Säule oder einem Baustein von dem Thema New Work, wo es auch da wieder so unterschiedliche, ich sag mal, durch die Erziehung oder durch Dinge, die man erlebt hat, dass ich zumindest es auch noch hier vermehrt in Thüringen feststellen durfte, dass es dieses Freude beim Arbeiten gerne mit verbunden wird, der Mitarbeiter hat eigentlich keine Lust zu arbeiten, also weil er lieber was anderes macht. Work-Life-Balance ist so irgendwie, Fokus ist immer privat. Und ich finde das tatsächlich immer fatal, weil es geht um Motivation. Wenn ich motiviert bei etwas bin, dann bin ich am Ende auch Leistungsträger und übernehme auch gerne Verantwortung. Also all das, was man in den klassischen Stellenbeschreibungen immer gern sieht, so idealtypische Personen neben dem Fachlichen, so einen Halbselbstständigen, wie kriege ich den? Natürlich nur, wenn ich dafür sorge, dass er nicht demotiviert ist. Und das ist, wenn mir so wenig wie möglich in meine Arbeit reingeredet wird, wenn ich so flexibel wie möglich bin, das zu tun, was ich möchte und das, was mich intrinsisch motiviert. Und ich erwarte nicht, dass ich sage, wer auf Arbeit dafür brennt, muss nicht im Privaten dafür brennen und umgedreht, aber unterm Strich bin ich leistungsfähiger, hat die Firma was von und ich kann am Ende eventuell bei der Gehaltsverhandlung dann auch meinen entsprechenden Schnitt mitmachen.
Ja, und deswegen, ich sage ja ganz bewusst, nicht Spaß an der Arbeit, das ist auch gut. Also wir haben auch sehr viel Spaß bei der Arbeit. Aber im Endeffekt wirklich, dass es einen Freude macht, Dinge zu tun. Weil wenn mir das, ich sag mal, dann tatsächlich Freude macht, dann mache ich das ja eben auch nicht aus Zwang heraus oder eben wirklich nicht nur, weil ich dafür bezahlt werde, sondern ich nehme tatsächlich Themen ja durchaus auch mal mit in meine Freizeit und sage, Mensch, also das interessiert mich jetzt aber, kann ich dann auch wieder in der Arbeit verwenden. Also das sind so Dinge, wo ich hoffe, dass noch mehr Arbeitgeber auf den Trichter mal dann irgendwann kommen, sich dadurch auch mal die Motivation im Team noch ein bisschen zu steigern. Aber vielleicht sag doch mal ganz konkret, was habt ihr so ausprobiert in der Vergangenheit? Oder du hast ja gesagt, Scrum wäre mal so ein Thema, wo ihr schon mal experimentiert habt.
Ja, also da muss ich jetzt unterscheiden zwischen, also das Thema Scrum haben wir bei meinem alten Arbeitgeber Techart, ein Softwarehersteller. Ich war da 7 Jahre und ich würde sagen, das Thema Scrum war schon, als ich angefangen habe, da war ich noch nicht so oft in der Entwicklungsabteilung, deshalb weiß ich es nicht genau, aber dort wird das jetzt schon seit mehreren Jahren von der Pike auf gelernt. Das heißt also, der technische Leiter ist dort
der Product Owner und der lernt auch allen das wirklich an. Und die sitzen in den Meetings, entscheiden gemeinsam darüber, was in dem Sprint verplant wird und worauf man sich einigt, was man schaffen möchte. Und da hat das reibungslos funktioniert. Der Break kommt halt immer, weil man hat immer gedacht, okay, die stehen in keinem Kundenabhängigkeitsverhältnis, da ruft jetzt nicht sofort jemand an und man muss alle stehen und liegen lassen, die können also ihre Tickets abarbeiten, dass das im Kontext Sales und Marketing nicht funktioniert. Deshalb hat man Sales und Marketing klassisch, wir haben uns einmal in der Woche getroffen, wir wollten da auch dieses Smarketing, wie man es neudeutsch jetzt nennt, also dass wirklich Vertrieb und Marketing sich als eine Mannschaft verstehen, was problemlos so gesehen, wir haben uns alle gut verstanden, aber was schwierig war, Marketing klassisch, wir spülen die Leads rein, so jetzt macht was draus. Und der Vertrieb sagt, oh Leute, das ist zu viel und die sind alle nicht ausreichend qualifiziert, also so diese übliche Sparringssachen. Und das war immer ein Konfliktpotenzial und dann kam noch hinzu, dass wir immer, ich sag mal, die Entwicklung hat dann was vorgestellt am Ende des Sprint-Meetings. Und wir haben uns da nicht richtig abgeholt gefühlt und haben irgendwie gedacht, oh, das fühlt sich irgendwie nicht im Flow an. Und dann haben wir gesagt, können wir das vielleicht auch versuchen, in den gleichen Sprintrhythmus reinzukommen? Und dann ging es aber erstmal los, nee, können wir nicht, also Vertrieb erst recht nicht, weil wir haben Kundentermine XY. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, wir verplanen einfach nur 50% der Zeit in einem Sprint und gucken mal, was passiert. Und tatsächlich haben wir über ein halbes Jahr lang, das waren dann, ich glaube, 5 Sprints gewesen, das geschafft, dass wir keinen klassischen Scrum hingelegt haben. Aber es gibt so ein paar Sachen, die wir faszinierend fanden, dass man fachliche Meetings, also wo es darum ging, welche Aufgaben haben wir, was ist so quergeschossen, das Verplanen des Sprintes gehabt haben. Und das Schönste war eigentlich, wo dann alle mal ihre Luft ablassen konnten. So, was ist in dem Sprint gut gelaufen und was nicht. Und wir waren relativ schnell, dass wir festgestellt haben, es geht fast nie um fachliche Dinge. Es geht immer darum, wer hat wie was gesagt und wenn man das nicht mal irgendwann ausdiskutiert, dann wird so ein bisschen die Frustration ganz hoch und das konnte man damit wirklich sehr viel besser lösen und das Team ist dadurch wirklich mehr Smarketing geworden. Also wir haben klareres Verständnis gehabt und gesagt, komm, ich gebe dir die Leads gar nicht erst, ich rufe da selber auch mal an und versuche mal ein Erstgespräch zu machen als Marketer, obwohl es nicht mein Job ist. Und umgedreht, wir haben viel bessere Content-Vorlagen bekommen, um Leads zu generieren und das ist wirklich erst in den Sprints passiert.
Ihr hört oder seht einen Ausschnitt aus unserer Folge 19 mit dem Titel Microsoft Copilot und die Veränderung des PC-Arbeitsplatzes durch künstliche Intelligenz. Viel Spaß.
Die Grundfrage ist ja sowieso, das gibt das Unternehmen A und das Unternehmen B. Und das Unternehmen A arbeitet mit KI, egal wie welche Form, egal wie die aussieht. Und das Unternehmen B macht es nicht, aus was für Gründen auch immer. Dann ist die Grundfrage eigentlich, wer schneller arbeitet und produktiver ist, kann natürlich auch unternehmerisch erfolgreicher werden. Und was macht es denn mit meinem Unternehmen, wenn ich damit gar nicht arbeite und mich dagegen verwehre und sage, nein, meine Daten gehen jetzt nicht zu irgendeinem komischen Konzern und so weiter aus Datenschutzgründen, was ich auch alles nachvollziehen kann, diese Bedenken um den Pragmatismus. Aber ich glaube, es ist jetzt genau der Punkt gekommen, 2023, wo man in Teilen das weglegen muss als Unternehmen. So blöd, wie es jetzt klingt.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, so 60-70% Steigerung der Produktivität. Hast du noch ein paar andere Beispiele? Also was wird denn da noch dann tatsächlich meinen Arbeitsalltag noch stark vereinfachen?
Ja, im Grunde genommen geht es ja auch um Kommunikationstools und Kommunikationselemente. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hat mit vielen Außendienstmitarbeitern oder Baustellen oder. Also auch diese Kommunikation wird natürlich dann eben viel, viel schneller funktionieren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, wir betrachten mal einfach beispielhaft eine Baustelle von einem Bauunternehmen. So, und da ist der Bauleiter ist auf der Baustelle und der Chef möchte Informationen haben. Dann gibt es jetzt die innovativen Bauunternehmen, die machen das schon per Videokonferenz, ohne Frage. Aber da kann man jetzt sagen, ich habe jetzt nicht nur die Meinung vom Baustellenleiter, sondern ich habe da eben auch die Meinung vom Gesamtprojekt. Das heißt, der Baustellenleiter gibt mir eine aktuelle Lageinformation, die wird abgeglichen mit allen Projektionierungsdaten in der Cloud. Und kann man eben auch weiterentwickeln lassen, was gibt's denn jetzt für die nächsten Milestones? Was ist jetzt wirklich am wichtigsten in dem Projektstatus A, B, C, D, E? Und diese Erleichterung haben viele vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, nämlich diese umfangreichen Auswertemaßnahmen, die nur dann entstehen können, wenn ich eben große Datenmengen meines Unternehmens, und die gehen übrigens nicht raus, Ja, also offiziell, laut Microsoft, gehen die nicht raus. Und diese Daten mitverwende, um bei der KI auch wirkliche Ergebnisse mir liefern zu lassen. Das ist nur ein schnelles Beispiel. Es gibt noch unzählige Arten. Du hast mal auch selber angesprochen mit deinem Besuch im Einkaufsmarkt, wenn man da diese Sachen überwachen würde mit irgendwelchen Ablaufdaten und so weiter, könnte man das auch vielleicht besser machen. Also es gibt in jedem Bereich Elemente. Und da muss das Unternehmen, meiner Meinung nach, machen wir jetzt schon genauso, Prozesse definieren, die wirklich dann auch nutzbar wären im eigenen Raum des Unternehmens. Für die jeweiligen Angebote, in unserem Fall Dienstleistungsangebote, die da wirklich relevant sind.
Ihr hört oder seht einen Ausschnitt aus unserer Folge 20 mit dem Titel Unternehmen wandern ab, der Mittelstand in Deutschland, eine Bestandsaufnahme. Viel Spaß.
Deutschland fehlt für diese ganzen Probleme, die wir hier alle haben und für dieses bröckelnde Fundament tatsächlich der Plan, wie richten wir es denn wieder auf? Wir sehen ja alle, es bröckelt und bröselt an jeder Ecke, fällt irgendwo der Putz ab und da fällt was runter und da geht eine Brücke kaputt und dort haben wir wieder irgendeine Bahn, die nicht funktioniert. Aber es fehlt der Plan und es gibt immer nur den Plan mit viel Geld.
Ja.
Wir schütten einfach noch mehr Geld nach. Das ist aber nur bedingt im Plan, weil es fehlt ja dann die Vision. Also nur um die Strecke wieder in Gang zu bringen und die Brücke wieder aufzubauen, heißt ja nicht, dass wir mal wissen, wo ist denn Deutschland 2050? Was ist denn unser Masterplan? Also gucken wir mal auch mal länger als über eine Legislaturperiode oder haben wir immer nur die nächste Wahl im Blick und geben, ich sag mal, mit einem Koalitionsvertrag aber nicht mal irgendwie einen Ausblick auf, pass auf, also wir haben es so vorgestellt, es wird zwar teuer, aber so kriegen wir es hin, weil wir wollen ja dann in 20 Jahren was sein?
Das ist ja der Punkt.
Wo ist
diese Vision, du hast es angesprochen, ich habe letztens auch mit einem Privaten eine wunderbare Unterhaltung gehabt über das Thema, wie waren denn Politiker früher und heute? Und wir haben diesen Herrn Erhard angesprochen und das waren noch Menschen wirklich mit Vision, er hat ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle, da standen ganz klare Visionen drin, hat 75 Jahre lang gehalten, zumindest mal bis jetzt. Und jetzt ist der Punkt in Teilen, ne, kam viel dazwischen, alles gut, aber diese Visionen fehlen mir ganz genauso. Und jetzt kommen ja die Unsicherheitsfaktoren dazu, du hast es gerade angesprochen mit den Mitarbeitern, Gehaltsverhandlungen, die Preise erhöhen sich, das heißt, der Mitarbeiter hat vielleicht eine Lohnerhöhung bekommen, merkt es aber gar nicht, wegen Inflation, die außenstehend ist und so weiter. Und das ist ja, kommt ja alles mit dazu. Du kannst ja machen, was du willst. Es wird nicht besser, in keinster Weise. Auch für die Mitarbeiter. Und das ist mir immer und dir aber ganz genauso auch wichtig, weil dadurch entsteht auch Motivation neben vielen anderen Sachen wie Team und so weiter. Aber natürlich auch die Gehaltssituation. Und das ist eben auch das Thema, wo wieder diese Vision fehlt. Und da stimme ich dir absolut zu. Und dieser Maßnahmenkatalog fehlt ebenfalls. Es wird immer nur agiert. Es wird gemeckert und gemeckert. Und wenn der Meckerdruck zu groß ist, wird agiert. Du hast gesagt, mit viel, viel Geld, in Teilen muss ich sagen, weil wir sparen ja wieder, das Finanzministerium gibt ja jetzt wieder weniger Geld aus, wir tun ganz komischen Sachen, oder in vielen Sachen tun wir momentan Förderungen senken, politische Bildung zum Beispiel, wo Millionenbeträge auch gesenkt werden, also da muss man auch gucken.
Ja, aber wundert mich zum Beispiel, weil ich letztens wieder gehört, auch da, Deutschland liegt bei den Ausgaben für Bildung in Europa ganz weit vorn.
Ja.
Aber es kommt nicht an. Also das ist ja die nächste Diskussion, die man stellen müsste. Ja. Warum kommt das dann in den Schulen nicht an? Warum fällt da in vielen Schulen immer noch der Putz von der Wand? Es gibt immer noch keine vernünftige digitale Ausstattung. Im Gegenteil, in manchen Unis wird wieder plötzlich eine Tafel eingebaut, damit dann der Prof wieder mit der
Hand Display
kaputt ist, Kreide schreiben kann. Also wie gesagt, es scheint ja nicht immer nur am Geld zu liegen. So. Und Geld löst aber das Problem nicht. Also von daher, hier müsste langsam
auch die Bundesregierung,
ja, es müsste die Bundesregierung mal merken, Mensch, also ja, wir können da noch mehr Milliarden reinstopfen und da stopfen wir da nochmal eine Milliarde rein. Wo ist es hin? Und warum passiert an der Stelle nichts? So, also von daher haben wir ja ein eher dann doch sehr starkes strukturelles Problem.
Ihr hört oder seht. Nun ein Ausschnitt aus unserer Folge 16 mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Qualitätsjournalismus. Die veränderte Medienlandschaft mit unserem Gast Paul Philipp Braun. Viel Spaß.
Ist ja auch eine Frage, mit der ich mich schon viele, viele Jahre beschäftige. Ich habe damals bei der Einführung von Paywalls in den Zeitungsbereichen, habe ich schon gesagt, das wird so funktioniert das Internet nicht. Und das wird man früher oder später auch kennenlernen, dass es so nicht funktioniert. Und wir erleben jetzt auch ganz viele Verlage. Wir reden mal auch von den größten in Deutschland, die sehr viele Wege gehen, medial gesehen viele Wege. Ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel die Bild-Zeitung, ja, die ihren TV-Kanal aufgebaut hat, die im Internet sehr aktiv ist mittlerweile. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst beurteilen, ohne Frage. Das meine ich aber mit den medialen Wegen, dementsprechend, die da viel gegangen werden. Und manche haben das gar nicht gemacht und haben so ein bisschen die Zeit verschlafen dahingehend. Jetzt müsste aber meiner Meinung nach von außen betrachtet auch so eine Zeitung, so ein Verlag unheimlich daran arbeiten, an Community-Bildung. Das heißt, meine Leserschaft wirklich zu binden, nicht unbedingt jetzt mit irgendeinem Preismodell, sondern wirklich, wie du so schön sagtest, mit Mehrwert, mit Qualität, mit Elementen, die ich nur dort erfahre. Denn jetzt wird nämlich, glaube ich, gerade auch der zweite Fehler gemacht. Und das hat mich wirklich persönlich sehr geärgert. Hier in Thüringen gibt es so eine schöne Zeitung, die nennt sich Thüringer Allgemeine. Und die hat auch solche Paywalls logischerweise auf der Internetseite. Und mittlerweile tauchen dort aktuellste Meldungen auf. Das heißt, ich habe jetzt einen Schadensfall, egal wie der jetzt aussieht, der ist in Erfurt und Umgebung passiert als Beispiel, und ich kann den nur belesen, ich lese nur noch eine Zeile, kann den nur belesen, wenn ich zahle. Und das ist für mich dann eigentlich das Gegenteil von Journalismus. Also, wo man dann sagt, ich kriege jetzt Informationen gezielt nicht mehr, es sei denn, ich zahle dafür. Und das ist, glaube ich, bei solchen aktuellen Meldungen, die wirklich einen allgemeinen Informationsgehalt haben, wirklich was Akutes, was viele Menschen interessiert. Und da, finde ich, machen die Zeitungen gerade auch einen Fehler. Das ist meine persönliche Einschätzung.
Ja, wie gesagt, also im Grunde genommen ist das nur, also ist das klar in gewisser Weise auch eine Aufgabe der vierten Gewalt im Staat. Ja, wir haben ja die klassische Gewaltenteilung, die nach Jelinek, die da ist hier auch, wo dann irgendwer irgendwann mal gesagt hat, boah, die Medien sind ja eigentlich die vierte Gewalt im Staat. Dafür haben wir im Grunde genommen auch gerade für solche Informationen, das ist eine der Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich kann es immer nur wieder sagen, als wir alle diese große Pandemie erlebten, ja, da war ich dankbar, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der eben anders als beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo ich dieses Modell nicht habe, ein klares Informationsinteresse und einen klaren Informationsgehalt auch mitliefern muss. Das ist nicht unbedingt gegeben bei einer Tageszeitung. Klar, dort gibt es eine Selbstverpflichtung auch im Rahmen des Pressekodex und so weiter und so fort. Aber es gibt keine gesetzliche Grundlage für eine Informationspflicht. Ja. Und wenn wir jetzt über solche Schadensfälle zum Beispiel, der Großbrand oder wie auch immer, bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wir kennen alle diese Ansagen, dann ist das klar, sicher eine Sache einer Tageszeitung, darüber zu berichten. Aber die Frage ist doch, muss Just in Time, ist das Aufgabe Just in Time dieser Tageszeitung oder dieses Verlagsprodukts, egal wie es aussieht, darüber zu berichten? Oder gibt es dafür, und jetzt, wir sprechen damit irgendwie auch schon wieder ein bisschen über den Katastrophenschutz, da gibt es tolle Apps, Katwan, Nina etc., die darüber informieren. Das Radio muss darüber informieren, ja, die Landesmedienanstalten kontrollieren sowas auch immer ziemlich streng dann, dass das eingehalten wird. Dann ist es mir ehrlich gesagt lieber, dass eben das auch diese Sofortmeldung über diese Kanäle kommt. Aber die Recherche hinterher, wieso kam es denn dazu? Die kann dazu dann
auch bezahlt werden.
Genau, dass das einfach dann richtig. Und das ist und da muss man dann, glaube ich, einfach Lösungen finden. Das Ganze ist nicht ganz einfach auch, muss man fairerweise sagen, weil da einfach urheberrechtliche, presserechtliche Geschichten immer mit dranhängen, gerade an solchen Sofortmeldungen. Wenn die Polizei das Ganze zum Beispiel rausgibt und das sowieso allgemein zugreifbar ist, wieso macht das dann, versucht dann ein Verlagshaus, ganz egal, ob das die Thüringer Allgemeine ist oder die Berliner Zeitung oder wer auch immer, wieso versuchen die von dieser Polizeimeldung, die für alle über die einschlägigen Portale im Übrigen zugänglich ist, da auch noch Kapital rauszuziehen? Ja, das ist richtig. Also das ist eine schwierige Sache, aber wie gesagt, mir geht es wirklich um den Ansatz, und das ist ja das Erfolgsrezept, auch was große Medienhäuser ziehen, die Zeit. Oder die Washington Post, ja, also die wachsen ja nach wie vor in gewisser Weise, zwar anders, als man das früher mal angenommen hat, aber sie bekommen immer mehr AbonnentInnen auf den einschlägigen Kanälen. Und da eine saubere Nachrecherche zu haben, da dann zu gucken, wieso, weshalb, warum, was sind Hintergründe, was läuft irgendwo schief, zurückzukommen auf diese vierte Gewalt, auch zu kontrollieren, Politik zu kontrollieren, Judikative zu kontrollieren etc. Das ist das, was ich mir eben viel, viel stärker wünsche. Hier in Erfurt ist ein Stadion gebaut worden, was Mehrkosten von 12 Millionen Euro hat. Ja, ohne eine journalistische Recherche wäre das vermutlich gar niemals so rausgekommen in dem Format. Das ist mir lieber dann als die dritte Nachberichterstattung über irgendeine Geflügelausstellung, die zufälligerweise drei Dörfer weiter stattgefunden hat. Absolut. Und die aber ganze Tageszeitungsseiten leider füllen kann.
Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 17 mit dem Thema Preisgestaltung und Workflow eines Fotografen im B2B-Bereich mit Christopher Schmid Viel Spaß.
Dann haben wir die Bilder bearbeitet, da geht ein bisschen Zeit drauf, ne? Also ja. Kann man eine Stunde pro Bild oder wie kann man sich das so vorstellen, für die gar nicht das auf dem Schirm haben?
Naja,
ich weiß, es kommt immer drauf an, ne? Muss genau. Man wirklich Hautretusche machen oder nicht oder wie auch immer. Richtig. Aber man kann schon sagen, da geht einige Zeit drauf.
Also es könnte einige Zeit drauf gehen. Also ja, je nachdem, was halt die Anforderung ist oder was einfach das Shooting war, welche Korrekturen der Kunde wirklich haben will in den gewissen Farbnuancen. Mhm. Ich hatte mal ein Shooting für eine Hamburger Firma, die wollten dann halt wirklich auch das Hintergrundlicht, da Scheinwerfer noch ein bisschen aufgehellt, da die Farbe rein. Wir haben quasi mit zwei LEDs in Grün und Blau gearbeitet. Mhm. Das war schon anspruchsvoll. Und wenn dann Agenturen halt noch Ansprüche haben, dann kann man da schon mal sitzen. Oder halt auch ja, Hautretusche. Ja. Genau, das ist jetzt auch nicht ohne.
Und da gibt es ja immer so auch eine Geschichte, so in Sachen Korrektur. Hast du da mal eine Geschichte für uns, wo du sagst, Mensch, das ging so ein bisschen tiefer?
Ich hatte, also das ist jetzt keine mega spannende Geschichte, aber letztens hatte ich einen Kunden, für die habe ich ein Gruppenbild gemacht. Mhm. Die haben 30 Jahre Firmenjubiläum gehabt und die haben sich quasi alle Mitarbeiter als eine 30 aufgestellt auf einen großen Fuhrplatz. Mhm. Und die wollten das jetzt als Kalenderbild nutzen. Und da musste ich auf den ganzen Fuhrpark ganzen Ölflecken wegstempeln. Mhm. Und noch so eine, wie so eine Rampe für die LKWs, die da halt da waren. Das ist jetzt so ein Beispiel einfach. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele, vielleicht auch Korrekturschleifen oder sowas. Habe ich jetzt.
Was ja für deine Arbeit spricht, ne? Also je weniger Korrekturschleifen, umso zufriedener ist ja auch der Kunde.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist halt immer der Punkt dahingehend.
Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 18 mit dem Titel Live-Content-Marketing und Community-Aufbau für Unternehmen mit unserem Gast Kevin Plivier. Viel Spaß.
Welche Kanäle wären denn da interessant? Also würdest du in Bezug auf zum Beispiel Twitch oder YouTube Live, Facebook Live gibt es ja genauso, welche Kanäle würdest du vorschlagen? Oder ist es denn überhaupt möglich, auch auf allen Kanälen gleichzeitig das Ganze zu übertragen, um einfach meine Sichtbarkeit noch weiter zu steigern?
Genau, da muss man jetzt überlegen, was möchte man damit? Also im privaten Bereich, also für Streamer, die sich halt, so wie ich das ja auch gemacht habe, einfach mal gestreamt haben, sich aufgenommen haben und Sachen gemacht haben, so. Das ist jetzt weniger eher interessant, weil man da ja vielleicht auch den monetären Aspekt dann irgendwann sieht. Ja. Und dann ist es gerade bei Twitch so die Problematik, was ja jetzt ständig immer in Diskussion ist, mit exklusiven Verträgen. Mhm. Das heißt, man darf dann halt nicht zusammen genau, auf allen Plattformen. Ja Trend, dann darf ich nur halt auf Twitch oder irgendwo streamen. Die anderen Plattformen sind da ein bisschen entspannter. Mhm. Ne? Und das würde theoretisch gehen. Und da gibt es auch Dienste, wo ich sagen kann, ich benutze den Dienst, um auf allen, wie zum Beispiel TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, wirklich alle mit einmal abzudecken und überall mit einmal live zu sein. Das gibt's auf jeden Fall. Ne?
Als Software für einen
Rechner. Als Software, ja, genau, okay. Richtig. Ordentliche Software sind dann halt kostenpflichtig. Mhm. Ne? Ich selber tatsächlich habe damit mit diesem Multistreaming jetzt nicht so viel zu tun gehabt, weil ich habe halt einmal mal gestreamt und war auf Twitch und so weiter. Ne? Und das hat mir gereicht. Mhm. Ne? Aber gerade größere, die dann auch mehr Viewer haben, sind schon interessiert, auch auf mehreren Plattformen zu sein. Natürlich.
Ja. Aber wie gesagt, da gebe ich dir recht, die Einschränkung, übrigens bei Facebook gibt es auch den gleichen Trend, nur exklusiv, so dass die Werten immer schlimmer dahingehen.
Genau.
Und deswegen kann man ja auch sagen, wir nehmen unseren Live-Kanal, egal wie der jetzt heißt im Endeffekt, und alle anderen bespielen wir später.
Ja. Ganz einfach.
Genau, richtig.
Also und das wäre ja dann so, wie du jetzt zum Beispiel sagst mit der Produktion, ich nehme das halt auf oder bin live, ne, und habe halt mein VOD danach, also Video on Demand, und kann das halt immer abrufen auf dem Kanal oder ich nehme es halt gleichzeitig noch mit auf und nutze es halt weiter.
Ja. Das jetzt hast du was gesagt von Monetarisierung auf verschiedenen Kanälen. Das ist auch eine Sache, die viele Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das Thema, dass man damit sogar Geld verdienen kann, wenn es erfolgreich ist. Und dafür gibt es natürlich keine Garantien. Das ist klar. Ja.
Und da ist und es wird, man muss auch dazu sagen, sorry, dass ich dazwischen rede, es wird ja auch immer schwieriger.
Ja.
Das heißt, wir sind ja mittlerweile angelangt, wo jeder irgendwie streamt.
Ja.
Jeder macht das.
Content
und wenn das nur für 5 Leute macht.
Genau.
Ne? Also von daher wird das ja auch immer schwierig.
Content-Flut, das ist gerne. Was ich gerne aber immer anbringe als Beispiel, ist zum Beispiel YouTube, wo man dann sagt, man baut jetzt zum Beispiel mit seinem Live-Content bei YouTube eine gewisse Abonnentenzahl an, hat dann die Grundvoraussetzungen für Partnerschaften, das ist bei Twitch ganz genauso, gibt es verschiedene Regeln, guckt es euch einfach an, die kann man online einsehen. Und dann dementsprechend gibt es die Möglichkeit, eben damit auch Geld zu verdienen. Und ich gebe Ihnen da immer ein schönes Beispiel von einem Unternehmen aus Arnstadt, hier in der Nähe von Erfurt. Die vermieten Fahrzeuge. Mhm. Und da waren früher zwei Geschäftsführer, ich nenne keinen Namen.
Ja, das waren
zwei Geschäftsführer. Und der eine hat irgendwann gesagt, ich starte jetzt mal mit YouTube. Wir reden jetzt von dem Jahr 2018. Mhm. Und alle haben den ausgelacht im Unternehmen, gesagt, das ist vergeudete Zeit und so weiter und so fort. Und heute, 2023, haben die unheimlich gute Einnahmequellen von ihrem YouTube-Kanal mit über 250.000 Abonnenten und so weiter. Und jeder lächelt nach dem nächsten Video, wenn es denn rauskommt. Und so. Also es kann langfristig gesehen auch eine Monetarisierung durchaus möglich sein, weil mit größerem Aufwand habe ich natürlich auch mehr Kosten. Irgendwann stehen da 3 Kameras, irgendwann 5, wie auch immer.
Ja, klar.
Ja, und das kann sich dadurch auch wieder finanzieren. Das wissen viele Unternehmen gar nicht.
Ja.
Dass auch das bei Twitch möglich ist, bei YouTube möglich ist und da auch gegebenenfalls Einnahmen generieren kann. Deswegen wollte ich das nochmal ein bisschen detaillierter sagen. Ja.
Genau, man muss halt auch einfach sehen, die Unternehmen, ich spreche da aus Erfahrung mit unserem Unternehmen, es wird nicht klar, bei mir war es so, dass eine Tendenz dahin stattgefunden hat, weil halt einfach die Geschäftsleitung gesagt hat, wir brauchen da jemanden, weil das bedeutet schon, man sieht die Notwendigkeit. Ne? Aber man muss halt auch einfach sehen, die Geschäftsleitung oder die leitenden Personen sehen ja auch manchmal gar nicht die Notwendigkeit. Die verstehen das nicht.
Ja,
ist
ja
auch was bringt das für einen Mehrwert und was soll das so? Ne?
Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 8. Digitalisierung der Bildung in Deutschland. Schaffen wir das noch? Viel Spaß.
Was du ansprichst, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist zum Beispiel eine Tablet-Nutzung von Kindern im Schulunterricht keine Digitalisierung der Bildung. Auf keinen Fall. Sondern hier geht es darum.
Ein Ansatz. Es ist der Einstieg.
Ein Teil davon. Ein Teil davon. Ja. Und jetzt muss man mal betrachten, das ist auch nur meine persönliche Meinung, wie man Digitalisierung in Bildungsmaßnahmen überhaupt implementieren kann. So. Und das fängt für mich bei mehreren Strängen an. Der erste Strang ist die Lehrerausbildung. Das heißt, die Ausbildung der Lehrer und die Ausbildung der Lehre. Wir haben ja momentan 3 Schwerpunkte in der Lehrerausbildung. Wir haben Lesen, Schreiben und Rechnen. Und der vierte muss Digitalisierung sein. Und es gibt Ansätze, wie zum Beispiel in Dresden, wo das schon der Fall ist, in Versuchsprojekten. Und es gibt Ansätze, die sind noch nicht mal da. So, jetzt heißt, ich muss den Lehrer ausbilden in mehreren Kompetenzen, nicht nur in der Bedienung von irgendwelchen digitalen Gerätschaften und die Vermittlung von methodischen und didaktischen Ansätzen für Digitales, sondern es geht ja um ganz viele kleine auch Detailfragen. Ich gebe dir ein schönes Beispiel, weil du gerade das Tablet erwähnt hattest. Jetzt haben wir die Schule, die hat jetzt ein Tablet und für die Kinder und die Kinder sollen jetzt irgendein Formular ausfüllen oder Aufgabenzettel am Tablet ausfüllen. Da muss man mit PDFs arbeiten, die also durchaus dann interaktiv sind, damit das Geräte ungebunden ist, das iPad und eben Android-Geräte. Ne? Also auch diese ganz kleinen Detailfragen spielen da eine Rolle. Und jetzt haben wir auch die Situation, die Lehrerausbildung muss eben auch Kompetenzen vermitteln, die in der Digitalisierung der Zukunft eine Rolle spielen. Stichwort Robotik, Stichwort KI und so weiter. Und ich glaube, ich weiß, vielleicht bist du da eine andere Meinung, ich glaube, das kriegen wir so schnell gar nicht hin.
Nee.
Die Kompetenzen der Lehrer sozusagen als lernbegleitende Funktion, nicht mehr der Lehrer, wie man kennt aus Kaiserzeiten, sondern lernbegleitende Funktion. Und dann dementsprechend solche Kompetenzen zu vermitteln, nicht nur wie bediene ich ein Gerät, das ist keine Digitalisierung, sondern eben dann eben in digitale Elemente reinzugehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das mit allen Punkten wie Lehrermangel, Quereinsteiger, die das auch irgendwie nicht hinkriegen, das vielleicht nur mit der Unterstützung von einerseits Hochschulebene, wenn wir jetzt mal die technischen Universitäten betrachten, wo viel Know-how ist in Deutschland, und natürlich auch Unternehmen, die da unterstützen können und meiner Meinung nach auch mittlerweile müssen.
Ja.
Für die Lehrerausbildung, das ist der erste Step. So, und dann kommt der zweite Step für mich oder der zweite Abschnitt, wo die Kinder Medienkompetenzen erlangen. Wir reden mal nicht von der 8. Klasse, wir reden mal von der 5., 6. Klasse, wo das erste Mal ein Tablet da ist. Oder eine VR-Brille oder eine AR-Brille. Das ist ein schönes Stichwort, da muss ich gleich einhaken.
Ja.
Stichwort VR-Brillen in Schulen. Da gibt es Studien drüber, und zwar Studien darüber, dass eben das Kind in einem Schulprozess das Wissen eines gelesenen Buches für 10% langfristig im Kopf behält. Ja, und das Wissen von Erlebten 90%. So, das heißt, erleben kann ich eben mit virtuellen Welten. Die müssen nicht alle toll sein, nicht jeder muss die mögen, ohne Frage, aber ich kann Erlebnisse schaffen, dahingehend. Das heißt, Medienkompetenz ist für mich, die Kinder lernen, mit Medien umzugehen. Ja, also sprich, ich habe hier ein Tablet, ich habe eine Brille, die kann das und das und das. Ich habe irgendwann mal ein Smartphone, auch von den Eltern bekommen, muss ich auch ein paar Sachen beachten, Stichwort Sicherheit und so weiter und so fort. Und das ist Medienkompetenz. Das ist für mich die zweite Baustelle. Und die dritte Baustelle ist dann eben das Vermitteln von digitalen Kompetenzen. So, ab wann fängt das an, in welcher Intensität und gehen da Schulfächer vielleicht in ihrer Lernintensität zurück, weil wir vielleicht das Gedicht nicht mehr interpretieren und erörtern müssen, 2 Jahre lang im Deutschunterricht, oder wir müssen das mal gemacht haben und jetzt widmen wir uns auch anderen Themen. Wenn man heute so reinschaut, bei den Arbeitsgruppen Informatik oder was auch immer sich mit irgendwie mit Digitalen beschäftigt, da geht es um PowerPoint, da geht es um Excel, aber nicht um digitale Kompetenzen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Tobias, was hast du dazu?
Du weißt ja, dass ich auch über die Wirtschaftsjunioren und an verschiedenen anderen Stellen immer so das Thema Bildung, Schule, Weiterentwicklung auch in Richtung mal unternehmerisches Denken zum Beispiel, also jetzt seit bestimmt 15 Jahren unterstütze. Tatsächlich teilweise immer ein bisschen frustriert war jetzt zwischendrin, oh, geht das alles langsam. Jetzt zeichnet sich so langsam ab, okay, also wir kriegen wenigstens mal erste Basics in die Schulen.
Whiteboard.
Ja, also sogar digital schon. Du kannst sogar vom Tablet darüber wischen und hast es an der Wand. Und selbst Lehrer, also es muss sich ja finden. Und das sind wirklich Strukturen, die über, ich sag mal, Jahrhunderte eigentlich unverändert geblieben sind. Was sich jetzt abzeichnet, das hören wir auch aus den Unternehmen heraus, ist wirklich, die sagen, ey, was ist denn jetzt hier mit leichter Programmiervorstufe? Selbst ein normaler Azubi im Bereich CNC-Maschine muss ja heute schon in Ansätzen wenigstens verstehen, wie funktioniert denn so ein Roboter?
Absolut.
Braucht den für eine bestimmte Anlageneinstellung, und da muss ich ja kein wirklicher Maschinenanwendungsprogrammierer sein. Aber ich muss das Verständnis haben, warum macht diese Maschine jetzt bestimmte Griffe und warum nicht? Und gerade der Bereich der Automation in den Unternehmen, der ist heute so digital, dass die wirklich Probleme haben, auch selbst in den normalen, ich sag mal, auch da 10. Klasse Schulabgänger, der eben einen handwerklichen, nicht den akademischen, sondern den handwerklichen Weg wählt, bräuchte eine ganz andere Vorbildung, als er die heute hat.
Ihr hört oder seht nun einen Ausschnitt aus unserer Folge 22 mit dem Titel No Coffee, Markenbildung und Marketing eines entkoffinierten Kaffees mit unserem Gast Andreas Kühn. Viel Spaß.
Nun habt ihr ja, ich sag mal, wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen wissenschaftlich, noch nicht allzu viele Grundlagen, aber habt ihr da in der Richtung schon mal angefangen, ich sag mal, auch die Auswirkung von koffeinfreiem Kaffee, wenn der eben tatsächlich täglich dann genutzt wird? Also ich hatte zum Beispiel mal eine Studie gelesen, also man soll mehr als 4 Tassen, aber nicht mehr als 6 Tassen trinken. Je nachdem, sagt er so ein bisschen, wer hat gerade die Studie in Auftrag gegeben. Mhm. Je nachdem kommt natürlich das Ergebnis raus. Aber habt ihr da schon irgendwie Rückmeldungen oder Erkenntnisse? Wie wirkt sich das auf mein Wohlbefinden aus, wenn ich zum Beispiel dann tatsächlich auf Koffein verzichte?
Ja, also die Wissenschaft hat ein breites Bild, ne? Weil, wie du sagst, also es gibt verschiedenste Forschungsrichtungen. Mhm. Da kann man natürlich immer fragen, was ist die Intention und was war der Hintergrund der Studie. Zu Koffeinkonsum selber gibt es nicht ganz so viel. Da ist sicherlich noch viel Forschungsbedarf. Mhm. Und das war auch Anlass für uns selber aktiv zu werden und haben gemeinsam mit einem Partner in einem Unternehmen einen Versuchszeitraum No Coffee an die Belegschaft gegeben. Und das haben wir geteilt in einer Gruppe. 40 Leute haben weiterhin normal ihren Kaffee wie bisher getrunken. Und die andere Gruppe, gleiche Gruppe, hat aber vorrangig auf No Coffee zurückgegriffen. Mhm. Und wir haben das begleitet auch durch ein Tracking-Verhalten über den Ora-Ring, sodass wir das Schlafverhalten messen konnten. Mhm. Und haben das 4 Wochen lang durchgeführt. Und hinterher haben wir einmal geschaut, wie haben sich eigentlich die Schlafphasen oder wie Schlafdaten sich verändert. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir die Teilnehmer befragt, selber über ihr Wohlbefinden. Und das Interessante erstmal, wenn man sich die Daten anschaut, dann konnten wir sehen, dass über 25% der Teilnehmer, die in den 4 Wochen entkoffinierte Kaffeeprodukte getrunken haben, ein deutlich besseres Schlafverhalten gezeigt haben.
Okay.
Und das lag jetzt nicht daran, dass sie sagen, oh, ich kann ja auch trotz meinen Kaffees abends um 10 super einschlafen, sondern es geht darum, wie gut ist die Schlafarchitektur, würde jetzt der Fachmann sprechen. Mhm. Also wie ausgeprägt sind deine Tiefschlafphasen, wie erholsam ist dein Schlaf am Ende des Tages. Und das war schon beim Viertel der Probanden deutlich besser als im Verhältnis zur Vergleichsgruppe. Nur von den Daten. Mhm. Und dann kam noch positiv hinzu die Effekte, die jeder für sich selber gespürt hat. Also das fing an, dass jemand sagte, okay, ich bin deutlich konzentrierter. Ja. Mir macht meine Arbeit mehr Spaß, das waren so Aussagen. Ich habe weniger Verlangen auf Heißhunger. Und all das kann man zurückführen auf Koffeinkonsum. Mhm. Und das ist natürlich für uns erstmal selber eine super Grundlage, da auch weiter anzusetzen. Aber das sind so die großen Faktoren, die man hat. Das einmal Konzentrationsthematiken, Herzrasen, Schlaf ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, der unterschätzt wird, welche Auswirkungen Koffein darauf hat. Und es ist aber schon sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Typen Menschen. Man unterscheidet dann 3 Phasen in hochsensible Koffein-induzierte Menschen, in neutrale und in unsensible
den Menschen. Alle haben gemeinsam, dass trotzdem zu viel Koffein im Blut eben dazu führen kann, dass die Schlafqualität nicht gut wird. Und wie gesagt, das hat nichts mit dem Einschlafen zu tun, das kann man nicht vom Koffein abhängig machen, aber die Art und Weise, wie man schläft und wie gut man dann auch erholt ist und welche Auswirkungen das wiederum auf deinen Alltag und auf dein Leben hat, da hat Koffein schon eine große Auswirkung.